Er ist Professor für theoretische Informatik an der Universität Bremen und beschäftigt sich schon seit langem mit Fragen rund um Informatik und Gesellschaft, insbesondere mit Rüstung und Informatik. Er ist Mitglied im Vorstand des Forums Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden. Bitte, Hans-Jörg.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich will mich nicht lange mit Vorreden aufhalten, denn 10 Minuten sind sehr knapp. Es gibt in der Zwischenzeit aus Politik und Militär viele Stimmen, die mit dem Tenor drohen, sind aus dem heutigen Krieg nicht mehr wegzudenken. Und das ist eine ganz schlechte Nachricht, weil Drohnen eine wahrhaft perfide Waffe sind. Angelika hat das gerade noch mal aufgezählt. Viele völkerrechtswidrige Einsätze. Zivilbevölkerung wird in Angst und Schrecken versetzt. Und erst neuerdings wird das in den herkömmlichen Kriegen verwendet, da aber auch gegen Wohnhäuser und zivile Versorgungseinrichtungen, und auch das ist völkerrechtswidrig. Ich will anfangen, das Problem bezüglich der Rüstungsspirale, die an der Stelle losgetreten worden ist, und des Verbreitungsproblems zu diskutieren. Erstmal bezüglich der Drohnen, die in der Presse in aller Regel vorkommen, die größeren Drohnen mit erheblicher Reichweite, die auch lange fliegen, schwer bewaffnet sind, also große Schäden anrichten können und im Millionenbereich pro Stück kosten, mit einer Ausnahme. Matthias Monro hat mir diese Tabelle zur Verfügung gestellt. Wir können die nicht im Einzelnen angucken, aber ich werde ein paar Schlaglichter daraus benennen. Vor über 20 Jahren ging das los mit den Killerdrohnen. USA und Israel haben die ersten gebaut und verkauft. USA anfangs nur an Großbritannien und Frankreich. In der Zwischenzeit, und das ist in der Tabelle noch gar nicht drin, haben auch nahezu alle NATO-Staaten diese Drohnen in irgendeiner Weise erworben. In der Zwischenzeit, und das ist schon über 10 Jahre, sind auch andere Hersteller dazugekommen: China, Iran, Türkei, wobei die iranische Drohne jetzt, ja, da hören wir nachher noch mehr drüber, sehr oft in den Nachrichten vorkommt. Das ist eine etwas andere Drohne als die anderen genannten, weil die wesentlich preiswerter ist und eine Kamikaze-Drohne ist, die nur einmal verwendet werden kann. Aber auch Russland stellt in der Zwischenzeit Drohnen her, zum Beispiel auch in Lizenz von Israel. Insgesamt, was die Tabelle angeht, haben über 26 Staaten solche Kampfdrohnen, fast alle China, Iran, Türkei, und der Großteil davon setzt die auch ein. Und wenn ich das richtig sehe, ist das erst der Anfang einer gigantischen Rüstungsspirale. Tatsächlich muss man eben außer diesen großen Drohnen mit Raketen und schweren Waffen sehen, dass in der Zwischenzeit ein weit gefächertes Arsenal an Aufklärungs- und Killerdrohnen verfügbar ist in aller Welt. Und das ist einschließlich eines inzwischen tragbaren Typs von Drohnen, Switchblade, die nur noch im einfachen Fall 6.000 Dollar kosten. Und das heißt also in riesiger Stückzahl sowohl produziert als auch erworben werden können. Und dann muss man beachten, dass Aufklärungsdrohnen zusammen mit Artilleriestellungen durchaus auch als bewaffnete Drohnen gesehen werden können, weil die Aufklärung gleich in Feuer umgesetzt werden kann und dass in der Zwischenzeit kleine kommerzielle Drohnen, die eigentlich für andere Zwecke gedacht sind, mit Sprengsätzen versorgt werden können und dann auch im Krieg einsetzbar sind. Und es gibt auch diverse Beispiele, wo sozusagen interessierte Parteien sich Kampfdrohnen selber zusammenbasteln. Und das ist nahezu alles außer Kontrolle. Neben dieser jetzt Gegenwart muss man auch sehen, dass eine noch viel bedrohliche und bedenkliche Zukunft vor uns steht. Nicht, die neben diesen fliegenden Kampfdrohnen, die jetzt schon eben 20 Jahre im Einsatz sind, werden sehr bald fahrende und schwimmende dazukommen. Die werden seit 40 Jahren entwickelt und da gibt es auch schon viele Prototypen. Und ich gehe davon aus, dass also auch sehr bald die eben ganz normal, in Anführungsstrichen, auf dem Schlachtfeld erscheinen werden. Bei den schwimmenden Drohnen gibt es durchaus Hinweise, dass einige der Aktivitäten gegen die russische Marine mit solchen Drohnen vorgenommen worden sind. Autonome tödliche Systeme ist der nächste Schritt. Auch bei den fliegenden Kampfdrohnen heute heißt es bei einigen schon, die hätten eine Autonomiefunktion. Wobei hier Autonomie bedeutet, dass auch die Programme an Bord über den Waffeneinsatz entscheiden und nicht die Bodenstation. Nicht, also fliegen tun die Dinger so und so autonom. Und das ist natürlich ein Schritt, der bedeutet, dass eben ethische Fragen da eine ganz große Rolle spielen, ob man System überlassen darf, über Tod und Leben zu entscheiden. Da gibt es eine große Diskussion, aber die geht immer mehr in die Richtung, das wird einfach gemacht. Eine sehr interessante zu beachtende Entwicklung ist auch, dass Drohnen, die heute noch ziemlich langsam fliegen und deshalb relativ leicht von Flugabwehr abgeschossen werden können, dass da die Entwicklung hingeht, schnell fliegende Drohnen zu entwickeln mit Tarnkappen, die also dann auch dem Radar entgehen können. Also hier ist ein Bild von Airbus, die an der Entwicklung des neuen Kampfflugzeugs, das von Frankreich, Deutschland und Spanien entwickelt wird. Da werden 100 Milliarden Euro ausgegeben bis 2040 und wahrscheinlich noch viel mehr, um solche Kampfflugzeuge zu machen, die begleitet werden soll von Drohnenschwärmen. Die heißen in diesen Entwicklungspapieren Remote Carriers, sind aber eigentlich ziemlich genaue Drohnen wie heute, nur schneller fliegend und eben mit anderen zusätzlichen Funktionen. Und diese Drohnenschwärme, die sollen eben entwickelt werden, auch mit Schwarmintelligenz. Und das wird auch für das Heer überlegt. Also ich habe hier ein Bild genommen aus dem Positionspapier des Amts für Heeresentwicklung der Bundeswehr, wie die sich den zukünftigen Krieg vorstellen. Also da sieht man eben Drohnen am Himmel und autonome Fahrzeuge am Boden. Der Soldat in der Mitte ist mit allem verbunden. Und das ist eben der unschöne neue Krieg, wie sich die Entwickler das vorstellen. Was man aber beachten sollte bei dem Bild ist, es ist die alte Zerstörung und der alte Tod. Das sieht nämlich überhaupt nicht anders aus als in den Kriegen, von denen wir wissen. Insgesamt, wenn ich mir das alles überlege, denke ich, gibt es eigentlich nur eine Reaktion. Diese Dinger müssen verboten werden. Und da gibt es mindestens auf der Ebene der autonomen Waffen, gibt es UN-Verhandlungen über ein Verbot. Es sieht allerdings nicht gut aus was den Erfolg des Verbotes angeht. Aber das sollte man nachdrücklich verfolgen. Und dann bin ich, glaube ich, halbwegs in meiner Zeit geblieben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, Hans-Jörg. Exakt in der Zeit geblieben. Sehr vorbildlich. I'm switching to English now because our next speaker, she's from Netherlands. And I welcome Richtje Kurpershoek. Hard to pronounce the name. She works for the University of Amsterdam as a teacher in psychology. She worked at Pax for Peace Netherlands from 2020 to 21. And she's an author of the study Remote Horizons, Expanding Use and Proliferation of Military Drones in Africa. The study is from February 2021. So please, Richtje.
Yes, thank you so much, Angelika. I will share my screen now. Let's see. Yes, all right, I think you can see everything now. So I did research on the military drone use in Africa and especially in North, West and Horn of Africa. So that's also what my presentation is going to be about. Also in the South of Africa, drones are used, but I will not go into that. So what type of drones are used in these parts of Africa? Well, you see that there are class one, class two, and class three drones. So in the above picture, you see a class one drone. This drone can fly for 3 hours and can fly 80 kilometers. Then class two drones are also tactical drones. They can fly for a maximum of 10 hours, need a runway often, and can be equipped with, for example, arms or infrared lasers, which help targeting more precisely. And they can fly for 100 to 200 kilometers. Then lastly, the biggest type of drone, class 3 drone, the photo below, and these can have an endurance of 24 hours or more and needs definitely a runway. And they can have a top speed of 300 kilometers per hour or even more. So where do we find these drones? Well, the first drone appeared in 1980 in Egypt, which received drones from the US. We don't know what type of drones and how many. And then years later in 1999, we see that Algeria receives a class two drone. Again, years later in 2006, Nigeria uses a class two drone for the first time that we know of. And then in 2007, this is the first time that the drones are widely used by the US in Somalia. This is a type three drone. And again, years later in 2011, these drones are actually armed in Somalia. And this is also the first time that we know that a drone attack took place in Africa. Was also in Somalia by the US. In the same year, also in the Libyan civil war, drones are used by Italy, France, and also the UN, and Libya themselves also receive class two drones. 2013, Israel uses armed drones in Egypt. 2015, Nigeria uses armed drones, class three drones. And in 2016, actually, Germany also uses drones for the first time on the African continent, in this case in Mali for the MINUSMA mission from the UN, class three and class one drones. In 2016, in the second Libyan civil war, the Libyan National Army is supported by armed class three drones of the United Arab Emirates. And then in 2019, the other side of the conflict also is fighting with drones. So the Libyan Government of National Accord is supported by Turkey's class three drones. There are more countries, as you see, that are using drones or other foreign countries that are using drones in those countries, but I will not go into that right now. But why are these drones actually used? Well, as Hans also said, they are used because there isn't a direct risk for the pilot, so they can track, detect, and identify people and vehicles without a direct risk. Also, these aircrafts can support other air vehicles in their attacks to detect more precisely. So that's actually why. However, there are some problems. For example, it can be more attractive to kill certain suspects with a drone than, for example, detaining or arresting a subject, because it's more, it carries a bigger risk. Also, of course, drones are operated by humans. So even though drones are indeed more precise than other dumb munitions, so to speak, still civilians can be killed. Sometimes drones are also used in, so to speak, signature strikes. And during these strikes, targets are selected on characteristics associated with combatants, for example, that they are carrying weapons, or metadata such as their own gender or age. But the visual distinction is actually very, very difficult between combatants and civilians. And this is also seen in a quote from a French soldier who fought in Mali in 2019, which said, "The jihadists hide among the populations. Every man is a potential suspect. You can't get the flower in the rifle." And indeed, in Africa, we have seen some cases in which drone attacks led to civilian deaths. So first of all, in Somalia, between 2017 and 2018, a US drone strikes have killed and injured civilians, even children. This is reported by Amnesty International. Also, in Niger in 2018, US drones may have caused civilian deaths. This was reported by the African Commission on Human Rights and People Rights. However, I didn't find any other reports, so it's hard to verify. Also, of course, in the second Libyan civil war, a lot of civilians were targeted. Even hospitals and ambulances were targeted by drones, and foreign powers refrained from naming the perpetrators. Also, in 2020 in Burkina Faso, France stated that they killed a terrorist group. However, the French news portal Mediapart has testimonials that civilians were actually killed. Then again, in 2021, France stated that it had killed a terrorist group again, but then the UN investigated this case, and it turns out that 19 civilians were killed during a wedding party. And in this case, it wasn't a drone that attacked the civilians, but it was another type of aircraft, but the intelligence was used by a drone. And lastly, in Egypt, civilians have been killed in the Sinai region. We don't know whether it are Egyptian or Israeli drones. It is very hard to know how many civilians have died in Africa. This is because the number of casualties and the identities of those casualties are withheld. So that's why it's very difficult to identify whether the drone attacks are in accordance with international humanitarian law and international human rights law. Also, we don't know if the perpetrators investigate their own strikes. Also, France or other European Union doesn't have formulated a policy on when and how they use armed drones. Also, there have been voiced concerns also by the African Commission on Human and People's Rights have concerns about, for example, the US use of drones in Niger. And also the US Congress has formulated a letter to President Obama at the time that they thought that they were concerned about the legal grounds for drone strikes in Africa. So actually, it's really unclear when, where, and how armed and unarmed drones are used by states, also African states. So, for example, Algeria, Egypt, and Nigeria have armed drones. We don't know what their policy is. And in unarmed drones have Tunisia, Mauritania, Niger, Cameroon, and Sudan. Then, for example, also another quote by an Nigerian civil rights organization that said, "We just know that there are drones. We don't know what they are doing exactly. Nothing is visible. There is no transparency in our country with military questions. No one can tell you what's going on." Also, there has been some public backlash. For example, in Niger, local population has been very skeptical about the intentions of the US with their drones. Locals around the drone bases have said that the US was provoking terrorism or after their natural resources. They just don't know what's going on in the base because they aren't allowed to get in. Also in Mali, for years, there has been public backlash against the French intervention there. In 2019, there was a general suspicion that France was what France was doing and why they were unable to halt all those attacks when they had sophisticated weapons such as drones. And also in Somalia, Somalian analysts have warned that the US bombings can cause civilian casualties and that could increase again the support for Al-Shabaab. A lot more is explained in my report, Remote Horizons, Expanding Use and Proliferation of Military Drones in Africa. So I highly suggest you read the report, or you can, of course, always ask me questions or get in contact with me via LinkedIn. So thank you so much.
Thank you very much. Ich möchte Christoph Marischka vorstellen. Er ist unser nächster Referent und Politikwissenschaftler und Mitglied im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung. Er beschäftigt sich vor allen Dingen mit den Schnittstellen zwischen Forschungspolitik und Außenpolitik bzw. der Tech-Geopolitik. Bitte, Christoph.
Ja, hallo. Ich möchte vielleicht als allererstes mal auf eine Studie von mir, Drohnen im Ukraine-Krieg, hinweisen, die ich schon im April 2022 veröffentlicht habe, also 2 Monate nach Beginn, nach dem russischen Angriff. Das war auch ein bisschen eine Bewältigungsstrategie in dieser sehr schwierigen Zeit für Friedensbewegte. Ich habe einfach mal geguckt, was findet sich an Berichten über das ganze Spektrum. Da wird unter anderem wiedergegeben die teilweise euphorischen Berichte über eine Spezialeinheit, die gar nicht so richtig zum Militär, zum ukrainischen Militär gehört, die über private internationale Netzwerke Ausfuhrbestimmungen umgangen hat, sich eigene Hobbydrohnen umgerüstet hat und wohl tatsächlich einen oder angeblich eine wesentliche Rolle dabei gespielt haben soll, den russischen Vormarsch auf Kiew aufzuhalten. Sehr viele Berichte gab es darüber, wie Aufnahmen von Drohnen, von kleinen und von großen, für Propaganda, also das heißt die Militärsprecher Information Operations, benutzt worden werden konnten. Und es gab damals schon eine Debatte, die bis heute nicht aufgehört hat, um die Rolle dieser türkischen, relativ günstigen, aber fähigen türkischen Kampfdrohne TB2, ob die jetzt ein Game Changer sei. Weil die von der Ukraine wohl erfolgreich eingesetzt wurde, um russische Panzer und Basen anzugreifen. Es gab relativ viele Berichte über den Einsatz und die Verfügbarkeit von Kamikaze-Drohnen. Da waren einerseits auf russischer Seite die Kubla vom Hersteller Kalaschnikow, die mutmaßlich über so eine Autonomiefunktion bereits verfügen soll. Und andererseits wurde die Ukraine ja gleich in den ersten Wochen zu Hunderten mit den Kamikaze-Drohnen Switchblade aus den USA ausgerüstet. Ziemlich interessant fand ich, was man so mal schnell rausfinden konnte über ukrainische Eigenentwicklungen. Also die Ukraine hat unmittelbar vor dem russischen Angriff in den ein, zwei Jahren davor massiv Drohnen eigentlich über das ganze Spektrum eingekauft von Firmen, die teilweise auch ein bisschen dubiose Strukturen, dubiosen Ursprung hatten, wo die Finanzierung auch sicherlich die Technologie teilweise aus dem Ausland kam. Insgesamt war über russische Drohnen relativ wenig zu finden. Russland hat es nicht so aktiv, auch eine Propaganda mit den Fähigkeiten ihrer Drohnen betrieben. Außerdem muss man da natürlich auch alles gleich doppelt in Frage stellen. Aber insgesamt sprach zu dem Zeitpunkt wenig dafür, dass Russland hier nennenswert durch Drohnen irgendwelche Vorteile erzielt. Für beide Seiten galt ganz klar das Aufklärungsdrohnen, aber das ist ja auch schon eine längere Entwicklung, für die Koordinierung von Artillerie eingesetzt wurden. Hans-Jörg hat es ja schon angesprochen, vor allem im Westen arbeitet man gerade an diesen Combat Clouds, also dass man Drohnen unmittelbar mit Artillerie verknüpft und irgendwo fällt dann die Entscheidung, dass jetzt dieses Ziel von der Artillerie beschossen wird, über dem gerade eine Aufklärungsdrohne fliegt, was dann tatsächlich nicht mehr so weit weg ist von einer bewaffneten Drohne. Das waren alles sehr vorläufige, eigentlich mehr so Wiedergabe von Presseberichten. Im Großen und Ganzen hat sich das bestätigt. Ich mache jetzt keinen Überblick über die ganzen einzelnen Systeme, sondern habe ein paar Thesen formuliert auf der nächsten Folie. Wer kann die Folien jetzt eigentlich? Ich kann die gar nicht. Ja, danke schön, wer auch immer das war. Ich habe einen Verdacht. Steht mal so eine zusammengefasste Bilanz nach 11 Monaten Krieg und zahllosen Studien und Berichten zum Thema. Also was jetzt folgt, ist so eine Art Zusammenfassung. Drohnen sind kein Gamechanger im Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg ist jedoch ein Wendepunkt beim militärischen Einsatz von Drohnen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und komme mal zu so einem ersten Befund aus sozusagen der Analyse dieser vielen Studien und Berichten auf der nächsten Folie. Da fällt mir nämlich auf, dass sich der Begriff Drohnen nun auch in Fachkreisen für das gesamte Einsatzspektrum unbemannter Luftfahrzeuge etabliert hat. Ich bin ja schon lange in Kampagnen gegen alle möglichen Formen von Drohnen aktiv. Und da hatten wir oft die Situation, dass im Grunde Kritikerinnen diesen Sammelbegriff Drohnen verwendet haben und aus den Fachkreisen hieß es noch immer, wir müssen differenzieren zwischen dem, was die USA machen, zwischen Male und Hale und Mikro-UAV und Remote Piloted Aircraft und Kamikaze-Drohnen sind ja eh keine Drohnen. Und das hat sich jetzt in Fachkreisen umgekehrt. Es wird wirklich sehr viel über Drohnen in der Ukraine insgesamt gesprochen, weil sie tatsächlich dort in einem riesigen Spektrum zum Einsatz kommen, große und kleine Hobbydrohnen, explizit militärisch entwickelte Drohnen, bewaffnet, unbewaffnet. Und entgegen vieler Erwartungen, sowohl die großen Kampfdrohnen, von denen man immer gesagt hat, in einem symmetrischen Konflikt sind die eigentlich nicht wichtig, weil es Luftverteidigung gibt, als auch die umgerüsteten Hobbydrohnen, haben offensichtlich eine Relevanz in symmetrischen Konflikten, was wie gesagt viele nicht erwartet haben. Und auch die Kamikaze-Drohnen werden primär jetzt in diesem Zusammenhang diskutiert, obwohl sie schon ein bisschen was anderes sind als viele andere Systeme, unbemannte Luftsysteme, die da sonst im Gespräch sind. Auf der nächsten Folie finde ich ganz zentral, Drohnen werden nicht mehr primär als teure und technologisch überlegene Systeme imaginiert, sondern als Massenware, als Verbrauchsgegenstände in einem Abnutzungskrieg. Das war ganz am Anfang bei der TB2, dieser türkischen Drohne, schon erkennbar, weil da thematisiert wurde, dass die nur 1 oder 2 Millionen kostet, also viel, viel weniger als die US-Modelle. Und dass die türkischen Produktionskapazitäten sozusagen, obwohl die oft abgeschossen werden, auch die ganze Zeit nachliefern kann. Wir haben das für diese Switchblade, die wie gesagt diese Kamikaze-Drohnen zu Hunderten und Tausenden in die Ukraine geliefert werden, sowieso. Und wir hatten das ganz intensiv auch bei den Shahed 136, die ja von dem Iran geliefert werden. Und die werden ja auch als fliegende Rasenmäher genannt, weil sie eigentlich langsam und laut sind und schon leicht abzuschießen sind. Aber die Abwehrraketen, mit denen das passiert, kosten halt 10-mal so viel. Also Quantität schlägt Qualität. Und deswegen wird auch der Fokus im Drohnenkrieg verstärkt auf die Lieferketten gelegt. Also man hat dann geguckt, was steckt denn in so einer Shahed-Kamikaze-Drohne zum Beispiel. Die Ukraine hat das veröffentlicht und da sind viele Bauteile aus den USA, auch aus Deutschland und Kanada drin. Aber es sind so banale Bauteile, dass sich der Nachschub eigentlich kaum unterbinden lässt. Also ursprünglich war da ein Motor aus Deutschland drin. Als der nicht mehr exportiert wurde, haben sie ihn halt nachgebaut, ist kein Hexenwerk und Zündkerzen von Bosch kriegt man halt auch auf dem internationalen Markt. Aber also diese Verschiebung, dass man auf Lieferketten guckt für so einen Abnutzungskrieg, finde ich relevant. Dann zur nächsten Folie finde ich auch sehr zentral. Die Beschaffung von Drohnen in der Ukraine, im Ukraine-Krieg ist hochgradig informell und der Einsatz hochgradig experimentell. Wie gesagt, war schon vor Beginn des Krieges die Struktur der Unternehmen, die die Drohnen für die Ukraine bereitgestellt haben, hochgradig intransparent. Es wurde damals schon und wird heute auf Crowdfunding-Kampagnen und die private Finanzierung bei Drohnenbeschaffungen gesetzt. Es gibt teilweise begeisterte Berichte in der Presse über so Tüftlerwerkstätten und Erfindungsreichtum, wo Hobbydrohnen umgerüstet werden und ständig weiterentwickelt werden. Und insgesamt kann man ja in der Ukraine feststellen, neu gelieferte Waffen, auch Drohnen, kommen fast ohne zeitlichen Verzug erfolgreich zum Einsatz. Das heißt, es dauert sehr kurze Zeit für Ausbildung, auch für die Konzeption, also die Rules of Engagement, unter welchen Bedingungen setzen wir die gegen welche Ziele ein, sondern es wird einfach gleich gemacht und teilweise erfolgreich. In der nächsten Folie sind jetzt ein paar der Folgen, die ich daraus sehe, also aus dem speziellen Punkt. Ich glaube, das wird auch Rückwirkungen auf die Produktion haben. Einfache Bauteile, einfache Bedienbarkeit, billig wird ein Qualitätsmerkmal sein, gerade wenn es einfach bedienbar sein soll. Ist natürlich auch mit einer Steigerung der Autonomie zu rechnen. Wir erkennen jetzt schon insgesamt fürs Beschaffungswesen in Deutschland, in vielen NATO-Staaten, die Forderung nach einer massiven Beschleunigung und Entbürokratisierung der Beschaffung und Erprobung, also einfach alles gleich mal einsetzen. Und die Erfahrungen, die da gemacht werden, das trifft teilweise auch für die Ukraine schon zu, aber es ist auch sehr ähnlich bei der Bewaffnung nichtstaatlicher Gruppen. Und im Grunde haben wir das auch vorher schon gesehen, der Iran, der Hisbollah und Houthi-Milizen mit Drohnen ausgestattet hat und denen damit ganz neue Möglichkeiten zu schlagen, tief im Hinterland des Gegners ermöglicht hat. Also ich glaube, da wird einiges auf uns zukommen. Und zuletzt, letzte Beobachtung an der Stelle. Drohnen wohnt nach wie vor eine Tendenz zur Ausweitung der Kampfzone inne. Das begann schon vor dem russischen Einmarsch. Da hat die Ukraine mit einer TB2 erstmals eingesetzt, um weit hinter der Front im Donbass eine Artilleriestellung anzugreifen. Das wurde wenig beachtet hierzulande, aber war schon eine Veränderung der Konfliktlage. Es ist so, dass die meisten Angriffe auf die Krim, auch in den westlichen Medien, vor allem in den westlichen Medien, Drohnen zugeordnet werden und auch mehrere Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium. Das heißt, man geht weiterhin davon aus, das wird in dieser unten angegebenen Studie vom Center for Strategic and International Studies sehr klar ausformuliert, dass sozusagen das also die Drohnen ein relativ flexibles Instrument sind, um zu eskalieren und die Gegenseite nicht gleich zu einer härteren Reaktion zu provozieren. ich würde jetzt zum Fazit kommen. Hier ein Zitat, das ich ein bisschen arg spektakulär finde, aber es ist vom European Council of Foreign Relations in einem Text erschienen, Defend, Resist, Repeat, Ukraine's Lessons for European Defense, wo Hannah Schellers, das ist auch eine interessante Biografie zwischen NATO-Stipendien, NATO-Thinktanks, ukrainischem Verteidigungsministerium und so weiter, wo sie sagt, EU member states can learn from Ukraine's experiences, but this should be a two-way street, with European countries continuing to supply weapons and provide training to Ukraine and gaining real-world wartime insights and in return. Also, nächste Folie sozusagen, das Fazit. Das Fazit, Entschuldigung, stand, glaube ich, also der Ukraine-Krieg, wir müssen ihn verstehen als Laboratorium, Biotop für eine Revolution oder zumindest Evolution in der Drohnenkriegführung. Was wir außerdem erkennen können und, glaube ich, viel klarer formulieren müssen in dieser ganzen Auseinandersetzung um Drohnen, wir sehen hier unmittelbar, dass Drohnen, bewaffnet oder nicht bewaffnet, nicht zur Reduzierung ziviler oder militärischer Opfer beitragen. Ganz klar. Und zum Abschluss auch als Handlungsmöglichkeit unmittelbar vor der eigenen Haustür. Ich habe hier eine von tausenden Veröffentlichungen abgebildet, in dem Fall eben Wissenschaftlerinnen oder nur Wissenschaftler aus Tübingen, Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, biologische Kybernetik, die da eben mal wieder an Drohnenschwärme zum Tracking von einzelnen Personen forschen. Wie können sich die Drohnen koordinieren, um ihre Kamera perfekt auf Personen, denen sie folgen, auszurichten? Und ich finde, wenn man sich die Beschleunigung anguckt im Krieg in der Ukraine, wir müssen den auf jeden Fall stoppen. Aber wir müssen auch einfach vor der eigenen Haustüre die Forschung sensibilisieren dafür, was sie da eigentlich für Voraussetzungen schaffen, die dann in irgendwelchen Werkstätten von Milizen, Armeen oder Terrorgruppen dann eben die Kamera durch ein sogenanntes Wirkmittel ersetzen. Also das findet unter zivilen Vorgaben statt. Die Wissenschaftlerinnen fühlen sich da völlig frei von ethischen oder moralischen Bedenken. Und ich glaube, wir müssen oder können hier auch viel direkter ansetzen. So, das war mein Wort zum Sonntag. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Vortrag von dir, Matthias. Matthias Monröst, Redakteur der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei. Und vom Neuen Deutschland, der Tag mit den Schwerpunkten Polizeiarbeit in der EU, Migrationskontrolle, Überwachungs- und Abhörtechnologien, Polizeigadgets, Satellitenaufklärung und eben Drohnen. Bitte, Matthias, dein Vortrag.
Ja, vielen Dank. Ich mache mal hier die Präsentation. Vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch hier zusammen das zu machen. Ich frage mich, ob ich nicht vielleicht lieber hätte vor Mari gesprochen, weil er ja eigentlich relativ gute Punkte jetzt auch für die Diskussion aufgemacht hat. Aber ich wollte jedenfalls noch mal kurz auf das Beispiel Türkei eingehen, was ja hier schon ein paar Mal erwähnt wurde. Ich zeige vorwiegend Bilder, gar nicht so viel Text. Also ihr könnt euch vielleicht auch ein bisschen mehr zurücklehnen jetzt. Dieses Bild finde ich ganz interessant, weil es so diese Gamifizierung auch zeigt von Drohnen. Das ist die Drohne Anka. Also in der Türkei, aus der Türkei ist ja eher die TB2, die heute auch schon ein paar Mal erwähnt wurde, sehr prominent. Aber es gibt noch eine andere Drohne, bewaffnet, die auch exportiert wird. Also eben diese hier. Und da gibt es eben so ein Spiel, wo man wahlweise sogenannte Terroristen oder eben im Krieg diese Drohne einsetzen kann. Das finde ich nochmal ganz interessant. Fokussieren will ich mich aber eben auf die TB2, die hier schon ein paar Mal erwähnt wurde. Hier ist die nochmal in der Ansicht. Also man sieht, dass sie bewaffnet werden kann. Man sieht, dass sie so typischerweise diesen Sensor unter dem Rumpf hängen hat. Gimbal nennt sich das, wo also die verschiedenen Kameras drin sind. Und das ist die, die einige meiner VorrednerInnen auch schon erwähnt haben. Also womit die Türkei so eine Art Marktführer auch geworden ist, also wo sie auch aufgeholt haben und den Drohnen-Großmächten USA und Israel, die ja so viele Jahre seit der Jahrtausendwende da die Vorherrschaft hatten, auch so ein bisschen den Rang abgelaufen hat mit diesem Gerät. In der Türkei selber hat es angefangen, also bekannt gewordene Einsätze ab 2014, also erstmal auf türkischem Hoheitsgebiet, also im türkischen Teil Kurdistans, wo die eingesetzt wurde. Auf YouTube findet sich zum Beispiel so ein Video, wo dieses Konterfei von Abdullah Öcalan, was an so einem Berg installiert wurde, von offensichtlich kurdischen Sympathisierenden. Und die Türkei hat das mit so einer Bayraktar-Drohne angegriffen und hat Öcalan mit einer Rakete in den Mund geschossen. Das sieht man dann auch auf YouTube. Könnt ihr dort mit Einschlägen-Suchbegriffen auch finden. Und das zeigt so ein bisschen auch so, wie mit diesem, wie die Türkei zur Drohnenmacht wurde, aber das eben auch so inszeniert natürlich. Es gab so ein paar Game Changer, also es gab so eine Auseinandersetzung in Syrien um Idlib, aber auch der Bürgerkrieg in Libyen, wo die türkischen Drohnen offensichtlich sehr mächtig waren, also eben den Konflikt zu beeinflussen. Relativ bekannt geworden ist dann auch Bergkarabach und natürlich, wie beschrieben, auch in der Ukraine. Ich würde Mari da zustimmen, dass die Drohnen in der Ukraine kein Gamechanger waren. In Bergkarabach ist das umstritten. Also da gibt es Leute, die durchaus sagen, dass die Drohnen dort eine große Rolle gespielt haben. Nicht nur die türkischen, aber auch. Ja, das vielleicht nochmal so vorab. Und hier nochmal die Grafik, die vorher schon mal gezeigt wurde. Ich will damit nur sagen, ich weiß gar nicht, wie groß ihr euren Bildschirm einstellen könnt. Also mir geht es hier um die vierte Spalte, wo die einzelnen Drohnentypen benannt werden, die in die verschiedenen Länder exportiert werden. Und wir sehen hier, dass die Bayraktar TB2-Drohnen in relativ vielen Ländern vertreten sind. Was wir hier auch sehen, ist, dass manche Länder diversifizieren, also dass sie Drohnen beschaffen, zum Beispiel aus China und der Türkei oder aus dem Iran und der Türkei beispielsweise, wie zum Beispiel Äthiopien das macht. Also Äthiopien hat hier an fünfter Stelle. Die Grafik ist übrigens von Drone Wars UK, eine sehr wichtige Organisation, die sehr wichtige Arbeit macht in der Dokumentation von der weltweiten Verbreitung von Drohnen. Also wie gesagt, Äthiopien, die halt aus drei verschiedenen Ländern Drohnen beschaffen, beispielsweise. Oder also türkische Bayraktar in Kirgisistan, in Marokko, in Katar beispielsweise, in Turkmenistan und eben wie gesagt in der Ukraine. Diese Statistiken kommen der Realität eigentlich immer kaum hinterher. Also nach eigener Auskunft exportiert Baykar Makina, das ist der Hersteller dieser Bayraktar-Drohnen, inzwischen sind sie bei 27 Ländern. Da muss man aber auch einschränkend sagen, die Drohnen sind dort noch nicht. Also das ist übrigens zuletzt, hat der Geschäftsführer von der Firma von Zelensky so eine Ehrenmedaille bekommen, also weil man in der Ukraine eben schon der Meinung ist, dass die Drohnen in der Ukraine vielleicht kein Gamechanger waren, aber sehr wichtig gewesen sind. Hier eine Vertragsunterzeichnung von Erdogan in Serbien mit Vucic. Also das ist meines Erachtens der letzte Vertrag gewesen, der bekannt gemacht worden ist. Also diese Drohnen werden eben auch in Europa verkauft. Es gibt zwei NATO-Staaten, die sie auch schon geordert haben. Der erste war Polen, jetzt auch Rumänien. Hier sieht man die TB2 mit dem polnischen Hoheitszeichen. Und wie gesagt, also oder was ich sagen wollte mit den 27 Staaten, in die die TB2 exportiert wird, die sind dort noch nicht alle angekommen, sondern die Produktion ist natürlich auch begrenzt. Also im Moment kann Baikar nach eigener Auskunft 20 Stück pro Monat herstellen, also 240 im Jahr. Der größte Teil ist natürlich für ukrainische Militär oder auch Gendarmerie, also verschiedene sogenannte Sicherheitsbehörden, die einsetzen. Und also mit manchen Staaten wurden halt Verträge abgeschlossen, aber sie sind noch nicht ausgeliefert. Also soweit ich weiß, sind auch in Polen noch keine Drohnen angekommen. Oder wenn, dann sind das Prototypen, die vielleicht für Zertifizierung genutzt werden. Also bis die einsatzbereit sind, wird das schon noch eine Weile dauern. Aber trotzdem ist die Zahl 27 natürlich eindrucksvoll, muss man sagen. Mit den Preisen ist es so eine Sache. Also es heißt immer so, dass die TB2 so um die 2 Millionen kostet. Andere Schätzungen sagen 5 Millionen. Da ist dann wahrscheinlich die Bodenstation mit eingerechnet. Also meistens kommen diese Drohnen so als Komplettsysteme. Da sind dann eine Bodenstation, 3 Drohnen beispielsweise. Also so ganz genau kann ich das auch gar nicht sagen, wie teuer die eigentlich sind. Aber trotzdem ist es natürlich kein Vergleich mit den größeren Drohnen, also aus den USA beispielsweise, die so mindestens um die 20 Millionen kosten sollen pro Stück. Ein bisschen, ein paar Worte noch zu der Rolle deutscher Firmen. Also Mari hatte das ja auch schon mal angeschnitten. Also es gab eben dieses Sensormodul, was die Türkei an die Drohnen montiert hatte von einem kanadischen Hersteller. Im Angriffskrieg von Aserbaidschan wurden die dann auch eingesetzt. Daraufhin hat die kanadische Regierung ein Exportverbot verhängt. Die haben die Lücke dann gefüllt mit dem Sensormodul aus Deutschland von Hensoldt. Das ist hier auch abgebildet. Dazu muss man sagen, die Bundesregierung hat dafür keine Exportgenehmigung erteilt, weil sie das gar nicht musste, weil Hensoldt auch in Südafrika produziert. Und aus Südafrika wurden die dann in die Türkei exportiert und an die türkischen Drohnen gehängt. Angeblich hat die Türkei aber eine eigene Industrie. Also es gibt einen Hersteller, Aselsan, die diese Dinge auch bauen, die angeblich etwas schwerer sind als diese europäischen Modelle, aber natürlich auch genauso gut funktionieren. Dann hat bekanntlich die Bundesregierung auch Exportgenehmigungen erteilt für Raketen, also für leichte Gefechtsköpfe an die türkische Firma Roketsan. Dazu muss man sagen, diese Raketen, also wenn diese Berichte zutreffen, ich glaube, dass sie zutreffen, das lässt sich aber schwer verifizieren, dann werden nicht einzelne Raketen für die Drohnen exportiert, sondern die Türkei wurde ermächtigt, diese Raketen herzustellen. Also es wurden Prototypen exportiert und es wurden Anlagen exportiert, mit denen man diese kleinen Raketen bauen kann. Dann gibt es immer mal wieder Berichte auch, dass andere deutsche Teile in den Drohnen oder in den Raketen zu finden sind. Zuletzt war das eine niederländische Firma, Kendrion, die aber auch Produktion in Deutschland hat, die in diesen Raketen gefunden wurde. Und da ist es wahrscheinlich so gewesen, dass die türkische Regierung einfach aus medizinischem Gerät Technik ausgebaut hat, die auch für die Raketen verwendet werden kann. Also teilweise sind das Exporte, will ich damit nur sagen, die sich auch eigentlich nicht verhindern lassen. Noch ein paar Worte, wie das so weitergeht mit der türkischen Drohnenindustrie. Also Mari hat ja dankenswerterweise schon gesagt, dass Drohnen so ein Containerbegriff ist. Hier meine ich jetzt abgebildet kleine Quadrocopter, beziehungsweise so klein sind die gar nicht. Das ist ein Gerät, was eine türkische Firma herstellt mit einem Maschinengewehr. Die soll angeblich auch schon ausgeliefert sein an das Militär. Also das ist jetzt mit solchen Drohnen, also das erste Mal bin ich schon 2008 auf so Meldungen gestoßen, wo eine südafrikanische Firma das herstellen wollte. Das hat es aber ganz viele Jahre nicht gegeben und jetzt ist es aber anscheinend serienreif und wird angeblich auch schon an Militär verkauft. Ein ähnliches Fabrikat ist das hier, das ist die Cargo. Das soll eine Drohne sein, also eine Kamikaze-Drohne, die sich also ins Ziel stürzt, die aber mit Gesichtserkennung funktionieren soll. Also man sieht hier so eine Kamera, wo also angeblich ein Bild einer Zielperson einprogrammiert werden kann. was die Drohne dann selbstständig erkennen und verfolgen und dann eliminieren soll. Diese Drohne soll auch schon in Libyen eingesetzt worden sein, hat zumindest ein UN-Bericht vermerkt. Beim genauen Lesen steht da aber nur drin, dass die Drohne in Libyen gewesen ist. Also ob sie tatsächlich zum Zuge kam, weiß man nicht. Ich sage das alles mit so einer gewissen Vorsicht, weil man schnell bei dieser ganzen Technologie Schnappatmung kriegt. Und ich finde, man muss so ein bisschen auch versuchen, auf dem Teppich zu bleiben und das alles ein bisschen einzuordnen. Also diese Technik gibt es, ob sie funktioniert und ob sie eingesetzt wurde, ist bisher aber nicht bekannt. Aber wir sind ganz bestimmt natürlich auf dem Weg dahin. Dann größere Drohnen, also der Hersteller der Bayraktar-Drohnen hat auch noch so ein größeres Modell jetzt, was so ein bisschen den Predator-Drohnen, die man so aus den USA kennt, Predator Reaper, gleichkommt, was die Bewaffnung angeht. Also da kann natürlich sehr viel mehr Zuladung drangehängt werden. Und die ist auch schon im Probebetrieb, beziehungsweise soll auch schon in Prototypen ausgeliefert worden sein ans Militär. Also da werden wir bald alltägliche Einsätze auch von dieser großen Drohne sehen. Der gleiche Hersteller hat auch dieses, Kise Selma, ist ein Kampfflugzeug, also beziehungsweise kein Flugzeug, sondern eine Drohne, die aber Kampfflugzeugfähigkeiten hat, also ein sehr viel größeres Gerät, die, soweit ich weiß, noch nicht fliegt, aber gerade in der Entwicklung ist. Und zuletzt will ich noch darauf hinweisen, dass die Türkei wahrscheinlich der einzige Staat ist weltweit, soweit ich weiß zumindest, der daran arbeitet, einen Drohnenflugzeugträger zu bauen. Dieser Flugzeugträger ist auch schon fertig, der wurde auch schon seit vielen Jahren gebaut. Dass da Drohnen drauf stationiert werden sollen, ist eigentlich macht die Türkei eigentlich aus der Not eine Tugend, weil ursprünglich sollten da US-Kampfflugzeuge drauf stationiert werden, nachdem sich die Türkei aber so ein bisschen Russland angebiedert hatte und Flugabwehrsysteme aus der Türkei geordert hatte, wurde die Türkei aus dem F-35-Programm rausgeschmissen und hat halt gesagt, na gut, dann bauen wir unsere Bayraktar-Drohnen eben so um, dass man sie auf dem Flugzeugträger stationieren kann. Und dazu müssen halt die Flügel klappbar sein, damit sie auf engen Platz geparkt werden können, beispielsweise. Und die sollen auch teilweise Fähigkeiten bekommen, um senkrecht zu starten, also mit so Rotoren. Also dieser Flugzeugträger wird gerade getestet und womöglich werden auch bald die Drohnen darauf getestet. Ich finde das ganz interessant, also damit zu schließen, weil ich hatte ja eingangs gesagt, also nicht nur diese Gamifizierung, sondern auch dieses ständige drüber reden und was man für eine tolle Drohnenmacht ist und mit so spektakulären Einsätzen wie Öcalan mit der Rakete in den Mund zu schießen. Natürlich auch jetzt mit einem Drohnenflugzeugträger auch so die erste Seemacht zu werden mit Drohnen, hat natürlich schon eine gewisse Bedeutung.
Ja, vielen Dank, Matthias.